Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.
Willkommen zu Klartext, aktuellen Talk auf Radio Kanal 3, aschur.ch und als Podcast. Willkommen zu einer neuen Woche und merci für das Interesse und für das Zuhören. Heute bei mir eine Frau, die vielleicht die eine oder der andere schon sehr lange kennt, vielleicht sogar von der ersten Lebensminute an. Sie ist nämlich unter anderem Hebamme. Willkommen im Klartext, Susanne Klaus.
Danke.
Susanne Klaus, ich habe es gesagt, ihr seid Hebammen, aber die sind eben noch ganz viel mehr. Die sind Unternehmer, Politiker, man kann sagen Tierschützerin, Naturschützerin und über alles das reden wir in diesem Gespräch in der nächsten Stunde. Meine erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, wo müssten wir noch mehr Klartext reden?
Klartext, also ich denke grundsätzlich in all diesen Themen, die ihr jetzt vorher aufgezählt habt, gibt es noch viel zum Klartext reden, ganz viel.
Ich bin sicher, das machen wir auch in dieser Sendung. Ich werde mich zuerst vorstellen. Ihr seid 1965 auf die Welt gekommen, in Wettigen im Kanton Aargau aufgewachsen. Ihr habt zuerst eine Ausbildung gemacht zur Pflegefachfrau. Also dann zumal hat man noch gesagt, Krankenschwester, oder? Jetzt ist Pflegefachfrau. Ein paar Jahre später nach die Ausbildung zur Hebamme. Ihr habt eine Tochter, die ist inzwischen erwachsen. Ihr seid 2017 im Bieler Stadtrat gewählt worden. Werdet ab Juni im bernischen Grossrat Einsitz nehmen. Ihr seid immer noch Co-Präsidentin von der SP Biel. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Ja, nein, das ist jetzt gerade mein Leben im Schnelldurchlauf.
Ein paar Sekunden dabei.
Nein, ich denke, wir kommen noch aufs eine oder das andere.
Unbedingt. Ja,
das sind doch schon ein paar Jahre.
Genau. Ihr seid Hebamme, ich habe es gesagt. Wie viele Babys habt ihr im Leben schon auf die Welt gebracht?
Das ist die Frage, die ich nicht mehr beantworten kann. Ich habe irgendwo bei 400 habe ich aufgehört zu zählen und das ist ziemlich rasch nach der Ausbildung gewesen. Also, ja, ich schätze etwa, es sind dann immer ein bisschen weniger geworden. Mittlerweile sind es auch etwa 1000, die ich mitgeholfen habe. Ja.
Ja. Gibt es da irgendwann mal wie etwas wie eine Routine?
Nein, bei Geburten gibt es keine Routine. Ich hoffe es auch für mich nicht und ich hoffe es auch für meine Mitarbeitenden nicht. Jede Geburt ist einzigartig und das macht sie auch so spannend, respektive das macht unseren Beruf so spannend.
Gibt es aber auch, wenn man so viel Erfahrung hat wie dir, also gibt einem schon ein bisschen Sicherheit, dass man viele Situationen schon mal erlebt, oder?
Ja, es gibt einem Gelassenheit, die vielen Geburten. Also, dass man die Grenzen viel besser kennt, dass man weiss, was ist alles möglich, dass man sieht, wie viel Kraft die Frauen haben und wie viel Kompetenz sie haben im Gebären. Und durch das gibt es natürlich auch eine gewisse Ruhe drin, ja.
Wie war eigentlich die erste Geburt, die ihr verantwortlich war als Hebamme?
Ich kann mich eigentlich nur noch an die Geburt erinnern, wo wir damals noch eine Diplomgeburt machen mussten, also eine praktische Diplomprüfung.
Also wie Coiffeuse, die der richtig schneiden
muss. Ja, genau. Das gibt es heute auch nicht mehr, aber damals war das noch so. Und das war die erste Wassergeburt für mich. Und gleichzeitig war es auch noch totale Ausnahme in dem Spital damals. Und alle sind ein bisschen aufgeregt worden und nervös worden. Und es war ein bisschen ein Zeug. Aber total schön, ja. Sehr schön. Und ja, heute mittlerweile denke ich an die Aufregung, die es gegeben hat. Wassergeburten sind bei uns Alltag.
Das ist es so inzwischen. Ist das natürlich so. Nicht vor 50 Jahren sind noch alle gezwungen worden, quasi zu liegen bei der Geburt, obwohl das ja jetzt von Sachen von der Schwerkraft jetzt nicht das Gescheiteste ist. Ihr habt zuerst Pflegefachfrau gelernt. Und ich habe gehört, ihr habt schon recht früh als Kind gesagt, dass ihr das lernen wollt.
Das ist so, ja. Ich weiss auch nicht, woher das gekommen ist. Ich komme eigentlich aus einer Lehrerinnenfamilie. Oder eher Techniker-Ingenieur bei den Mann, also noch so klassisch trennt. Aber ich habe recht früh gewusst, ich will eben Krankenschwester, wie man gesagt hat, heute würde ich das nie mehr sagen, Pflegefachfrau werden und habe das auch durchgezogen. Also das, ich habe gar nie links oder rechts geschaut. Wow. Also, sondern es ist für mich wie immer klar gewesen, irgendwo schon in der Primarschule und nachher auch nach Schulabschluss.
Hat er irgendetwas das ausgelöst? Hat er etwas gesehen oder gelesen, wo irgendwie nachher...
Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr herleiten, woher der Wunsch ist gekommen. Aber es hat mich sicher interessiert, immer fasziniert, ja. Ja, vielleicht, früher hat man vom Helfersyndrom geredet. Ich glaube, das ist mittlerweile eine überholte Geschichte. Aber es ist schon so, dass ich sicher etwas wählen will, das der Menschheit dient, das den Menschen dient, das der Gesellschaft dient.
Also es zieht sich ein bisschen durch bei eurem Leben, oder? Also das fängt an beim Beruf und dann eben über das Politische und eure sonst neue Interessen, dass ihr genau. etwas verändern wollt.
Genau.
Mhm. Wenn man Pflegefachfrau ist, hat man ja in der Regel viel mit Krankheit zu tun, mit Sachen, die vielleicht nicht mehr gut sind, mit Umfeld. Und wenn man dann Hebammen ist, hat man ja viel mehr mit dem Anfang vom Leben zu tun. Ich würde jetzt auch sagen, viel mit Freude, mit Leben. Ist das der Grund gewesen, warum das dann irgendwann gefunden hat, ich will jetzt Hebamme sein und nicht Pflegefachfrau?
Das ist durchaus so. Also ich war dann auf der Notfallstation gewesen, damals hat es noch der Letten in Zürich, mit viel Drogensüchtige, wir haben damals schon unschöne Sachen erlebt. Und mir hat auch damals noch nicht so Sorge zu den Mitarbeitenden. Also es hat keine Supervisionen gegeben, wir haben keine Fallbesprechungen gemacht, wir haben immer das Ganze erlebt, müssen selber verarbeiten, selber schauen, wie man zu Schlag kommt. Ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal auf die andere Seite vom Leben wechseln. Mittlerweile, hätte ich nicht mehr auf dem Beruf arbeiten können, also als Pflegefachfrau. Mittlerweile könnte ich das wieder, aber wirklich in der Alterspflege, in der Palliativpflege. Mhm. Lebensübergänge sind für mich sehr zentral geworden.
Man sagt ja, also ich weiss noch, das hat mir mal eine Hebamme gesagt, sie hat gesagt, weisst, Geburt und Tod, das ist eigentlich der Moment, das ist so wie auf einer ganz dünnen Schneise und das hat eigentlich sehr viel miteinander zu tun. Also da tun sich die zwei Anfang und Ende eigentlich wieder berühren, ist das so?
Das ist so. Das ist ganz klar so. Und das sind die Prozesse, die Lebensübergänge. Und es ist auch ein Fakt, dass Lebensübergänge erlebt jeder. Man weiss einfach nicht mehr so viel von seiner Geburt. Ja. Und vom Tod können wir auch nicht erzählen. Aber durchstehen müssen wir es alle, sowohl unsere Geburt wie auch unser Sterben. Und das hat sehr viel Gemeinsames. Mhm. Ich sage immer, in der Geburt und beim Sterben sollte man nicht allein sein.
Von wegen allein, ihr seid 1965 auf die Welt gekommen, ich 1974. Das waren noch Zeiten, in denen die Männer zum Teil vor dem Gebärsaal gewartet haben, also die Väter. Also mein Vater war zum Beispiel nicht dabei bei meiner Geburt. Und ich denke mir dann auch oft, ist es wirklich immer besser, wenn der Mann dabei ist? Es gibt ja so ein bisschen Druck, oder? Wenn man sich gegen das entscheidet, dann stimmt etwas nicht mit der Beziehung oder der Mann ist irgendwie nicht belastbar. Aber vielleicht ist es ja einfach auch so, vielleicht ist eine Mutter oder irgendwie eine Schwester die bessere Begleitung.
Ja, da rennen da bei mir oft die Türen ein. wenn wir spüren, also heute, wir es eigentlich so handhaben bei unserem Geburtshaus, wenn wir spüren, dass der Partner nicht 100% überzeugt ist, empfehlen wir immer irgendwie noch ein Backup zu organisieren. Sei das eine beste Freundin, sei das eine Schwester oder eine Doula halt, eine Bezahlte, zum Mann auch die Freiheit zu lassen, rauszugehen. Oft kommt das vor bei anderen Kulturen, dass die Männer vielleicht schon wollen, aber sich nicht sicher sind, ob sie das auch durchstehen oder ob das dann funktioniert, weil sie das auch nicht so mitbekommen haben. Und dann ist das immer gut, wenn man ein Backup hat. Im Grundsatz sage ich auch, es muss nicht immer dabei sein, der Mann. Ja. Wenn er findet, die Frau in dieser Ausnahmesituation zu erleben und können mit dem umzugehen, ist auch nicht einfach für den Mann. Also, weil das ist eine Ausnahmesituation und wir tun eigentlich den Mann immer sagen, du wirst wahrscheinlich deine Frau sehen, wie du sie noch nie gesehen hast.
Ja.
Und mit dem muss er zu Schlag kommen. Mhm. Und sie haben ja keine Bilder mehr, wo man kann erzählen davon. Also früher hat man vielleicht dann irgendwann als Ältestes noch mitbekommen, wie es jüngst auf die Welt ist, die Heime. Das ist heute alles weg.
Ja.
Und Bilder aus der Filmwelt, die sind einfach schräg.
Also auch hier wieder, oder? Eine Parallele zum Tod, weil der Tod ist auch wieder ein verbannt, ja, aus unserem Bewusstsein. Das, genau, passiert irgendwo in einem Zimmer oder irgendwo im Spital, genau, aber nicht mehr daheim. Die Leute sterben, genau, nicht mehr so. Also die älteren Leute so daheim. Ihr habt vorhin gesagt, Ausnahmesituationen, dann ist mir in den Sinn gekommen. Ihr habt ja mal im Notfall gearbeitet, als Pflegefachfrau noch. Und man hat nach dort, glaubs, wie hat man jetzt gesagt, es hat eine Übernahme gegeben. Die Lachen, die haben wir es nämlich notiert.
Woher haben Sie den übernommen?
Ich habe recherchiert. Sag es schnell.
Das Action-Susi.
Action-Susi. Das Action-Susi. Also das Action-Susi, das offenbar auch ist aufgegangen, weil in einem Notfall hat sehr viele Ausnahmesituationen.
Ja. Also das habe ich in dem Alter damals, ist das sicher für mich so, ja, Motivation gsi, auf einem Notfall zu arbeiten. Genau. Mhm. Und hat das auch genossen. Also im ersten Moment auch genossen. Also es sind für mich die gute Jahre gsi. Ich habe das gern gemacht. Ich habe, es hat gefackt. Mhm. Man hat effizient gearbeitet. Man hat gut können arbeiten. Und es ist ein bisschen auch eine Distanziertheit da gsi. Man können Wir hatten Patienten nicht so lange gehabt. Wir haben die nachher weitergegeben von einer Abteilung und so. Und dann, damit hat man immer viel Neues erlebt. Oder?
Aber wird man nicht auch ein bisschen zynisch? Weil man muss ja ein bisschen, oder? Weil sonst kannst du ja die wie gar nicht irgendwie schützen.
Das war durchaus so gewesen.
Ja.
Und das war auch der Grund gewesen, warum ich gefunden habe, jetzt muss ich wechseln. Das darf nicht sein.
Mhm.
Und das hoffe ich doch, dass heute die Pflegeleute besser betreut sind, als wir damals gewesen sind, dass sie nicht in einen Zynismus abdriften, sondern dass sie können bei sich bleiben, dass sie können offen bleiben, empathisch bleiben und ihren Job so machen. Und leider auch heute bleiben sie nicht lange dabei. Ich habe doch ein paar Jahre gemacht, mhm, aber es ist halt sehr anspruchsvoll.
Ihr habt nachher durch die eigene Geburt auch, also die Geburt von eurer Tochter, habt ihr dann plötzlich gefunden, hey, das wäre etwas, was ich glaube, gerne würde machen. Das heisst, ihr habt eine gute Hebamme gehabt.
Ja, ich bin in ein Geburtshaus gebären, genau. Mhm. Und für mich war dann nachher der Effekt gewesen, dass ich gar nicht gewusst habe, dass Hebamme können, eben erstens mal, wie verantwortungsvoll der Beruf ist. Eben, das ist auch wieder so ein bisschen Parallele zum Notfall gewesen. Wie verantwortungsvoll der Beruf ist, habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Dann nachher das Umfassende und können sich wirklich selbstständig machen. Das war dann der zentrale Punkt für mich und die Motivation zum Wechseln. Also es ist dazu gekommen, wir haben natürlich Druck gehabt, auf dem Notfall die Notfallausbildung zu machen, die dann lanciert worden ist. Mhm. Und ich habe gewusst, nein, für mich ist Zeit, ich muss einen neuen Weg kommen.
Seitdem habt ihr die Hebammenausbildung gemacht und habt dann gleich darauf auch mal euer, sag jetzt mal, das Berufsfeld ausgeweitet, weil ihr seid auch noch Unternehmerin geworden. Mit dem Geburtshaus Luna, oder? Jetzt, manchmal hat man ja so das Klischee Hebamme, Unternehmerin, das geht irgendwie nicht so zusammen in unseren vorurteilsbefrachteten Köpfen, aber eigentlich sind ja viele Hebammen Unternehmerin.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist noch lustig, oder noch speziell, dass man das nicht so zusammenbringt. Die Hebammen haben sehr starke Tendenz, sich selbstständig zu machen. Und es gibt sehr viele, die mittlerweile Praxen haben oder selber Geburtshäuser eröffnet haben oder Einzelunternehmerin sind und für sich schauen. Das ist durchaus, finde ich, noch speziell, dass man so das Gefühl hat, das kann eine Hebamme nicht. Aber das ist eigentlich sehr häufig der Fall.
Ja. Am 1. Juli 2001 ist das Geburtshaus Luna aufgegangen. 3 Tage später, am 4. Juli, ist das erste Baby auf die Welt gekommen. Wie ist das gewesen?
Ja, eine Riesenfreude. Also, und das sind dann noch... Also die Anfänge, die habe ich natürlich noch in Erinnerung, oder? Also ich kenne die Leute auch noch, alle, also fast alle, die ich so treffe. Ich mag mich noch fast an jede Geburt erinnern.
Wow. Ist das wirklich so?
Das ist wirklich so. Mhm. Ich meine, wir hatten damals auch noch ganz kleine Zahlen gehabt und es war recht nah gewesen. Ich meine, wir haben heute ganz andere Zahlen. Wir betreuen bis zu 300 Familien im Jahr. Mhm. Es ist ganz klar, dass man da nicht mehr ganz den gleichen Draht hat, obwohl man das als oberstes Prinzip eigentlich schon noch immer in unserer die noch haben. Wir wollen eine persönliche Beziehung haben. Wir wollen, das gibt uns auch die Sicherheit. Das gibt uns die Sicherheit vom Medizinischen her auch. Wenn man eine Frau gut kennt, dann merkt man auch, wenn etwas abweicht. Aber es ist natürlich schon nicht mehr gleich. Und damals ist schon sehr speziell gewesen, ja.
Und das erste Baby, das ist jetzt 24. Mhm. Habt ihr noch Kontakt zu dem Kind, zu dem Erwachsenen, der dann auf die Welt ist, im Luna?
Sagen wir mal so, zum Kind selber nicht direkt. Die Eltern habe ich immer wieder getroffen. Aber ich bin da eigentlich so in der Profession, dass ich immer sage, es muss von innen auskommen. Ja. Ich bin ja die Hebamme gewesen. Ich bin gleich auch nicht irgendwie die beste Freundin gewesen, sondern die Hebamme. Aber sie haben natürlich, die Familie hat 5 Kinder nachher bei uns geboren.
Und, wow!
und das entsteht natürlich schon eine spezielle Beziehung. Ja. Ja. Und etwa die sieht man sich. Und ja, hat's gut.
Es gibt in der Schweiz, glaube ich, 2 männliche Hebammen. Ihr seid nicht so Fan von dieser Idee. Warum nicht? Ein Mann kann doch genauso gut Hebamme sein.
Ja, genauso gut wie Frau Mauern kann oder Auto machen kann. Genau. Ja, das ist vielleicht einfach so ein bisschen persönlich, vielleicht von meinem feministischen Bild, das ich habe, dass ich immer das Gefühl habe, wir müssen nicht alles gleich machen. Gleichstellung hat für mich nicht mit gleich machen zu tun. Mhm. Das ist heute übrigens gerade das Thema mit den neuen Elternzeitinitiativen. Ich finde nicht, dass alles, was Männer machen oder können, unbedingt auch eine Frau muss können oder soll können machen. Ich stehe sicher niemandem im Weg. Ich stehe auch keinem Mann im Weg.
Aber die würden keinen einstellen.
Das darf ich so sicher nicht sagen.
Ah, ja, okay.
Wir haben ein Gleichstellungsgesetz und im Prinzip, wenn ich wirklich keine äquivalente oder bessere Bewerbung habe, müsste ich ja einstellen. Aber ich muss sagen, es hat sich noch nie ein Mann beworben und darum bin ich um die Entscheidung herumgekommen bis jetzt.
Aber ihr seid eine Feministin und ihr sagt, Gleichstellung ist noch immer wichtig, auch in der Berufswahl. Ihr habt vorhin das Beispiel vom Automech gebracht. Also es sollte ja eigentlich jedes Mädchen auch dürfen Automech lernen, oder? Also was ist denn da der Unterschied?
Also Geburt hat etwas sehr Öffnendes, Intimes. Das ist so eine Ausnahmesituation. Ich kann es fast nicht in Wort fassen. Es ist wirklich auch eine ganz hochsensible Phase.
Also sehr verletzlich.
Sehr verletzlich, ja. Genau. Und ich sage jetzt nicht, Frauen können das besser handeln, aber es gibt gleich so einen Bruch, glaube ich, wo nachher so eine Aufpassergeschichte wird. Oder? Also die Frau ist vielleicht immer so nicht einmal bewusst, sondern vielleicht auch unbewusst auf der Haut, was macht der mit mir? Und ich weiss nicht, ob das förderlich ist für die Geburt. Mhm. Aber es ist rein emotional bei mir. Also es ist klar, rechtlich gesehen hat er das Recht, Hebamme zu werden. Ich hoffe, ich komme in meinem Berufsleben nicht vor die Entscheidung. Ich selber hätte sicher keinen Mann gewählt.
Es ist ja noch interessant, oder? Weil die Diskussion, oder das zeichnet jetzt so ein Bild, das ich nachvollziehen kann, dass es Bereiche gibt, wo einfach die Frauen eben sehr verletzlich sind und wo es wirklich um die Frau, das Biologische geht, was eine Frau macht. Mhm. Und gleichzeitig ist ja die Diskussion so, dass man das Gefühl hat, alles wird fluid und es gibt irgendwie wie nicht mehr wirklich die Geschlechter, das ist ein soziales Konstrukt. Da haben ja auch viele Feministinnen Mühe mit dem, weil sie wie sagen, hey, ich habe das ganze Leben lang mehr für die Sache der Frau eingesetzt und jetzt soll das alles nicht mehr gelten. Mhm. Wie geht ihr mit dem Widerspruch um?
Sehr gute Frage, weil also auf der einen Seite verstehe ich, das sind die alten Feministinnen, zu denen zähle ich mich auch. Aber will man jetzt die Toiletten öffnen für alle? Nein, also merke ich auch bei mir einfach den inneren Widerstand. Ich sage, nein, das ist mein intimer Bereich. Ich will das jetzt nicht gemischt haben. Auch, ich will aber gleichzeitig auch respektieren, dass es vielleicht aber biologisch männliche Wesen gibt, die sich aber als Frau fühlen. Das ist für mich absolut okay. Gebären habe ich jetzt noch nie erlebt, dass ein einen sich bezeichnenden Ehrgebären tut. Das habe ich noch nie erlebt, das kommt vielleicht vor. Und das ist ganz klar, das ist eine ganz neue Herausforderung. Das ist ein Thema in der Fachwelt, immer wieder jetzt. Aber ich denke auch gleich, Frauen haben irgendwo, also ich meine, überall das Empathische. Und ich finde, das muss man auch nicht verstecken und verleugnen und eben die Gleichmacherei. Also ich finde, das sind ja Qualitäten, die der Gesellschaft eigentlich auch würden dienen und die würden vielleicht auch helfen zu Frieden und so. Ja, mehr Liebe. Also es ist für mich wirklich, beim Gebären ist es für mich weiblich und bleibt weiblich. Auch wenn ich dann vielleicht eine Person habe, die sich sagt, ich bin er oder ich habe ein er als Pronomen. Es bleibt für mich eine weibliche Form von der Natur. Punkt. Und deswegen kann ich die Person gleich respektieren, so wie es sich gibt.
Wir kommen schon zum ersten Lied, das er mitgebracht hat. Ich bitte ja auch meine Gäste, bitten, dass sie mir Lieder mitbringen sollen, die sie entweder einfach, weil es ihnen gefällt oder weil sie etwas dazu können sagen können. Das ist die britische Band Coldplay, die zusammen mit der iranischen Schauspielerin, der Goldschifteh Farahani, Bareye, das ist ein Widerstandslied, singt. Mhm. Warum das Lied?
Ja, es berührt mich gerade. Also Coldplay primär finde ich eine super Band. Ich liebe die schon seit langem, manchem Jahr. Ich finde, sie macht das gut. Sie haben sehr eingängige Lieder, die halt auch sehr populär sind. Aber es hat mich sehr berührt, dass sie das Widerstandslied öffentlich gemacht haben an dem Konzert in Argentinien. Und das ist in 81 Ländern übertragen worden. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an die Frauen erinnern. Also Iran, Afghanistan, das ist für mich grauenhaft. Mhm. Einfach aus einer feministischen Sichtweise. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon wieder verschwunden aus den Köpfen, es ist schon wieder weg. Und die Frauen sind immer noch unterdrückt. In Afghanistan schlimmer denn je. Meryl Streep hat das letzte gesagt, der UNO.
Jede Katze
hat mehr Recht als eine Frau. Und insbesondere auch die Kinder, also die Mädchen, wie die. Das ist für mich wirklich. Und ich finde, darum habe ich das Lied gewählt, dass man sich daran erinnert, hey, dort ist im Fall ganz, ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen. Dort gehen wir zurück ins tiefste Mittelalter. Oder ich weiß nicht mal, ob es im tiefsten Mittelalter so schlimm war. Ja, und dann Diskussionen müssen führen über afghanische Männer, die vielleicht ihre Familien nachholen. Also das ist für mich indiskutabel. Und das vertrage ich fast nicht. Und ich wollte es einfach als Erinnerung bringen, hey, dort geschehen wirklich massivste Menschenrechtsverletzungen. Schauen wir weiter her, vergessen wir die Frauen nicht.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت که زندگی منی، برای کودک سوال گرد آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی از رو درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Das ist der Klartext mit der Susanne Claus, bald SP-Grossrätin, Hebamme, Unternehmerin, Aktivistin. Frau Claus, wir haben vorhin darüber geredet, ihr seid keine Bielerin, ihr seid aus dem Kanton Aargau nach Biel gekommen. Und ich glaube jetzt, ich darf sagen, es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen mit der Stadt Biel, oder?
Im ersten Jahr nicht unbedingt, nein, aber nachher hat es Klick gemacht.
Was war denn so schwierig?
Ja, wir sind gerade in ein Quartier gezögelt, wo es nicht viel junge Familien hatte, sondern sehr viele alte Leute. Und ich habe dann wie einfach den Draht nicht gefunden zu der Gesellschaft. Und habe ja, gedacht, also, ich gehe zurück in Aargau. Dort habe ich mein Umfeld und meine Freundinnen und
alles. Weniger Nebel.
Ich weiss gar nicht, in Aargau weniger. Jetzt gehört das ganze Mittelland betroffen. Auf jeden Fall sind wir dann nachher gezügelt in das Quartier, also dort, wo ich immer noch ins Mösli, und dann hat es wirklich gemacht und das hat mir dann gefallen und das ist meine, ja, ist jetzt meine Liebe geworden.
Ja. Also seid ihr gerne hier?
Sehr, ja. Ich finde es eine wundervolle Stadt.
Ihr habt ja euer Geburtshaus hier gegründet, zusammen mit anderen Frauen und eben nicht zum Beispiel zu Bern oder irgendwo. Hat man das einfach gemacht oder ist es schwierig gewesen mit den Bieler Behörden?
Das war schwierig damals. es ist halt klar gewesen, es ist gerade dort ist sowieso der Umbruch schon vollzogen gewesen, dass der Kanton eigentlich für Gesundheitsversorgung zuständig ist und nicht mehr die Gemeinden. Und darum haben sie gar nicht so Interesse gehabt. Und dann hat es schon auch noch paternalistische Behörden gehabt, die das ein bisschen belächelt haben, das Geburtshaus.
Und aber die Zuneigung zu Bio, die ist ja dann so weit gegangen, dass ihr nicht nur hier lebt und hier euer Unternehmen habt gegründet, sondern auch noch in die Politik seid eingestiegen. In die Bieler SP. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe Querweise, das ist klar gewesen. Meine politische Linie war immer bei der SP oder bei den Grünen gewesen. Also, wo ich noch nicht Parteimitglied war. Und dann habe ich Querweise, wo das mir jetzt gleich ein bisschen mehr zusagt. Und das war dann doch die SP gewesen. Weil eben Feminismus oder auch soziale Anliegen, Gleichberechtigung, Gleichstellung, soziale Gleichstellung, das ist immer
Chancengleichheit.
Also Chancengleichheit, richtig, ist immer der Motor gewesen für mich.
Ja. Jetzt weiss man ja, die Bieler SP, die hat sehr eine lange Tradition, das ist sehr eine starke Partei in der Stadt Biel. Und sie hat so Dynastien, oder? So verschiedene Familien, die sehr, sehr eine wichtige Rolle, die sich auch sehr engagiert haben. Das kommt ja nicht von nichts. Jetzt ist eigentlich meine Frage, wie schwierig ist es für eine Feministin aus Wettigen, sich dort zu behaupten?
Das ist heute gar nicht mehr schwierig. Es ist, als ich eingetreten bin, hat es ganz viel Konflikte gehabt in der Partei. Sie war hoch zerstritten gewesen. Ich glaube, das Bieler Tagblatt hat ständig können über das berichten, aber nicht für die politischen Inhalte, sondern für die Konflikte, die internen. Und ich glaube, es ist dann gar nicht so schwierig gewesen für mich, dort Fuss zu fassen, im Sinne von, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, also ich habe mir dann irgendwann gesagt, entweder bringen wir die SP zusammen, wieder auf eine Linie miteinander, ein Miteinander, oder dann müsste ich wirklich Partei wechseln. Also das war für mich auch klar gewesen, weil ich das Gefühl hatte, die Energie will ich nicht verpuffen in interne Streitigkeiten. Und Ja, ich habe dann gleich noch so ein paar Weiterbildungen in Organisationsentwicklung zwischenzeitlich ja auch für die Unternehmen und alles. Und das haben wir dann geschafft, den Turnaround. Oder? Also es war dann gut gewesen. Wir haben dann wirklich die alle, also eigentlich alle wieder eins dran gebracht. Die Familien, die Dynastien haben nicht mehr grosse Rolle gespielt. Das ist mir einfach noch so historisch. Die Jungen sind gekommen, die Wände, und die haben ganz ein gutes Klima gebracht, das auch untereinander. Wirklich so
die sagen Umgang. Das oft, oder, dass die Jungen und auch die Juso, dass die wirklich gemacht haben, dass die Partei weitergeführt wird und dass sie auch so lebendig ist. Gleichzeitig hört man auch, die SP ist so ein bisschen radikaler geworden wegen der Juso, weniger bereit, irgendwie Kompromisse einzugehen. Das seht ihr nicht so.
Vielleicht bin ich die Radikalste, man sieht mich einfach nicht so. Nein, ich weiss es, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe einfach dann schon 2-3 Mal bei mir gelesen, dass ich sehr links stehe. Und ich hätte, bevor ich in einer Partei war, eigentlich mich eher Mitte links eingeschätzt. Und merke, das ist offenbar aber, dass der Gesamtdiskurs, also wenn man die Gaussische Kurve nimmt, nach rechts verschiebt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel radikaler geworden bin oder viel linker in meiner Wertehaltung in all diesen Jahren. Aber ich habe das Gefühl, gesamthaft, und das sieht man ja auch weltweit, europaweit, tut sich der Diskurs nach rechts verschieben. Und umso mehr hat man eben das Gefühl, die SP sei darum so links. Aber ich habe das Gefühl, sie ist einfach immer etwa gleich. So.
Also vor allem ist sie ja sehr divers. Oder? Es ja, gibt so die genau. altgedienten Gewerkschafter und es gibt die ganz jungen Juso, Frauen und Männer. Wie bringt man das, die Truppen irgendwie alle ins gleiche Boot? Weil die haben ja zum Teil jetzt nicht so viel miteinander zu tun, oder? Ausser das Parteibüchli.
Ja, das kann man nicht sagen. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr lebendig und sehr diskussionsfreudig. Auch die Alten. Also ich erlebe die alten Parteimitglieder, dass sie sehr viel Freude haben an den Jungen. Es gibt sicher die einen oder anderen, die finden, oh nein, das ist nicht mein Ding. Aber im Grossen und Ganzen haben sie viel Freude an der Partei. Wir haben grosse Unterstützung von den Alten, die halt sagen, ja, wir machen jetzt nicht mehr so mit. Aber wo uns eigentlich moralisch und auch politisch also im politischen Mindsetting unterstützt und gut findet, wenn man auch... Ich glaube einfach, es ist die klare Haltung, die einem dann so radikal lässt erscheinen. Aber ich finde es in dieser verrückten Zeit, wo wir sind, finde ich es ganz wichtig, dass man eine klare Linie hat und eben nicht ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen auf und ein bisschen ab und ein bisschen hinten. Die Leute brauchen, glaube ich, Orientierung an einer klaren Linie. Und die möchten wir auch geben.
Ihr seid, also nicht ihr, aber die SP ist schon sehr lange an der Macht in Biel. Glaubt ihr nicht auch, dass es auch ein bisschen bequem vielleicht macht, wenn man so lange die Macht, oder man kann sagen, die Verantwortung hat und den Kurs vorgibt schlussendlich?
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns das bequem machen. Also ich sehe einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und eben auch gerade die Jungen, wie viel Arbeit sie investiert haben, oder, also, und das ist Freizeit, oder? Das vergessen auch immer viele, wenn sie ihre Leserbriefe oder Kommentare schreiben, dass die Leute, die arbeiten alle in der Freizeit unentgeltlich. Also, da kommt nichts, also, das Sackgeld, das wir bekommen für den Stadtrat, das ist ja nicht wirklich, kann man nicht als Lohn bezeichnen.
Ich will da nicht das Engagement irgendwie schmälern. Es ist mehr so, dass man vielleicht wie dann sich ja nicht mehr so muss hinterfragen, weil man ja sowieso zu sagen hat, wenn man so lange an der Macht ist.
Ja, nein, das kann ich so nicht sagen. Ich habe das Gefühl, mir hinterfragt sich sehr viel. Und also die ganze Gender-Debatte zum Beispiel, das ist etwas, was sehr lebendig diskutiert wird. Weil auch die alten SP oder eben auch alte Gewerkschaften finden, aber auch dort merken wir, es findet eine Entwicklung statt. In der Basis, also im Sinn von, ja, irgendwann versteht man es. Es ist so die Diskursgeschichte. Also man muss halt vielleicht immer wieder. Und durch das ist man eigentlich nicht bequem. Also ich habe das Gefühl, wir probieren wirklich einfach den Diskurs lebendig zu halten und die Leute probieren aufzuzeigen, da hat es Punkte, wo wir heranschauen müssen.
Also jetzt gehört der Grossrat zusätzlich zum Stadtrat. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, weil man vielleicht vom Klein-Klein genug hat und noch ein bisschen in den grösseren Zügen denken.
Primär habe ich eigentlich immer den Grossrat anvisiert. Das ist eigentlich mein primäres Ziel.
Der Stadtrat ist nur ein Umweg.
Der Stadtrat war Zufall. So. Also, ich habe klar gesagt, ich helfe mit, die Listen unterstützen damals, vor acht, ja, das sind 8 Jahre, ja. Mhm. Oder fast 9 Jahre. Und bin dann gerade gewählt worden und das haben gefunden, okay, dann nehmen wir das natürlich. Aber im Grundsatz habe ich immer sehr mit dem Grossrat geliebäugelt, weil natürlich meine Themen, also Gesundheitspolitik oder ihr habt es ganz am Anfang angesprochen, auch Umwelt und Klima, respektive Landwirtschaft, das ist halt, das sind Themen, die im Kanton entschieden werden. Und ja, und dort gibt es viele Baustellen.
Gibt es denn noch Ambitionen auf mehr? Zum Beispiel Regierungsrat?
Nein.
Rätin?
Nein, das kann ich wirklich, wirklich von ganzem Herzen verneinen. Das war nie das Ziel gewesen. Ich habe wirklich meinen Traumberuf. Also ich habe mein eigenes Unternehmen, mein Luna, das werde ich sicher noch probieren, wunderbar zu übergeben, irgendjemandem, in irgendeiner Form. Das ist mein Baby sozusagen.
Und das zweite
Baby. Und nein, das hat mich nie gereizt. Ich bin gern Legislativpolitikerin. Ich kann prägnanter argumentieren, ich kann prägnanter politisieren. Also in der Exekutive ist klar, dort braucht es in dem System, wie wir es in der Schweiz haben, eine gewisse Kompromissfähigkeit.
Ja.
Und nicht, dass ich sie nicht habe, aber ich bin schon auch happy, wenn ich dann so ein bisschen, wenn ich gleich auch so klar bleiben kann.
Also, ihr seid ja bekannt für das, sehr engagierte Voten. Ihr habt etwas Interessantes gesagt, wenn man in die Exekutive kommt, dass man dann halt auch wie mehr eingebettet ist und ja nicht nur für die eigene Klientel politisiert. Und ich finde, es ist eigentlich ein gutes Beispiel, die neue Stadtpräsidentin, Glenda González-Bassi. Da hat man jetzt auch schon einen Wandel, finde ich, festgestellt. Eben, sie zeigt sich auch offen für irgendwie die Anliegen, Parkplätze, für Gewerbler und so weiter und so fort. Erstaunt mich das?
Nein, das ist eigentlich die Aufgabe. Also ich glaube, das ist die hohe Kunst der Exekutivpolitikerin, sich treu zu bleiben, der Linie treu zu bleiben, sprich der Parteilinie treu zu bleiben und gleich auch die anderen Leute ernst zu nehmen, ihre Anliegen einzubetten. Und es braucht sicher, ich finde, ganz viel Kreativität, dass man nachher am Schluss eine Lösung hat, wo mehr oder weniger allen irgendwie passt. Also der Kompromiss ist ja immer das, wo, wenn alle unzufrieden sind, ist gut. Also,
ist übrigens wie bei den Medien, wenn alle motzen, machen wir unseren Job gut.
Es ist von dem her, ich denke, das ist ihre Aufgabe. Sie muss da Präsidentin sein für alle und wir schauen jetzt, wie das weitergeht. Also, und darum ist, ja, wir müssten ein anderes Regierungssystem haben. Das haben wir nicht. Wir haben jetzt halt das Konkordanzsystem. Und ja, manchmal wünschte ich mir es anders. Manchmal denke ich, es wäre gut, wir wären ganz in der Opposition. Aber das sind dann mir immer so Frustmeldungen nach Wahlen oder so. Aber im Grundsatz ist ja eigentlich das auch ein System, das eine gewisse Stabilität im ganzen Land gibt.
Wir kommen schon zum zweiten Lied, «Take Me to Church». Warum?
Ja, das Lied ist damals entstanden, wo Russland ganz klar gesagt hat, gegen Homosexualität war. Und er ist...
Der Hosier, oder?
Der Hosier ist so bildlich sprechend. Also es ist nicht ein Kirchenlied, sondern er ist ja ein Irländer, also er tut eher angreifen, dass man eigentlich das Kirche nach wie vor auf ihre Mann-Frau-Geschichte beharrt, wo miteinander Kind hat und Liebe, Homosexualität ist immer noch verpönt in der katholischen Kirche. Und Russland hat dort, also in Russland hat es wirklich auch so Angriffe gegeben auf Homosexuelle. Und das ist jetzt das, zum den Bogen von vorher machen, also das ist für mich ein absolutes No-Go. Und darum habe ich gefunden, es braucht auch wieder eine Stimme, wo wieder sagt, hey, ihr seid alle okay, egal wen ihr liebt und wie ihr liebt.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it.
My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog in the shining.
Ihr hört den Klartext der Aschutalk heute mit der Susan Klaus. Susan Klaus, nicht nur Hebamme, Unternehmerin, nicht nur Politikerin, sondern auch eine ausgesprochene Tierfreundin und man kann sagen, eine Aktivistin für die Natur. Seid ihr das immer schon gewesen?
Nein, das war ein Prozess. Das war ein langer Prozess. Also mit Tieren bin ich aufgewachsen. Das ist so, ich hatte in jungen Jahren ein Ross. Bin dann hierher gezögelt und das ist... ist dann ein bisschen schwieriger geworden. Und mit dem Luna habe ich dann die Rose ganz aufgegeben. Man kann nicht alles. Habe ich jetzt wieder Hunde.
Galgos?
Nein, Wippert.
Windhund.
Windhund, genau. Ja. Windhund, genau.
Wie ist denn das gekommen? Also, was ist denn, wenn ihr sagt, das war ein Prozess, das war nicht immer so gewesen? Hat es da irgendein Erweckungserlebnis gegeben?
Also, ich habe immer etwas anderes gesucht mit den Tieren. Das war klar. Also, meine Rosse waren schon nicht mehr im geschlossenen Stall. Sie waren schon nicht mehr mit Sporen und Peitschen plakativ erzogen worden, sondern ich habe dort schon immer etwas anderes gesucht. Etwas, das dem Tier gerecht wird. Meine Rosse waren in einem Offenstall. Das ist damals, hat das noch fast niemand gehabt. Ja. Es war klar für mich. Sie hatten keine Hufeisen mehr gehabt, etc. pp. Aber das, ist der Prozess, oder respektive meine Persönlichkeit, dass ich immer wieder nach anderen Methoden suche, wenn ich das Gefühl habe, das stimmt für mich nicht, das ist nicht tiergerecht oder es ist nicht menschengerecht oder wie auch immer, dann suche ich und ich finde es irgendwann. Und wo ich dann den ersten Hund hatte, habe ich gedacht, mein Gott, das Fleisch, das mir hier ankarrt. Und ich liebe meinen Hund über alles und gleichzeitig sterben Tiere für meinen Hund. Und das ist für mich dann irgendwann nicht mehr aufgegangen.
Und darum plädiert ihr auch, dass Hunde vegetarisch
ernährt werden? Die werden so ernährt. Jetzt können mich alle gerade im Tierschutz melden, das ist mir gleich. Aber also ich habe mich dann selber angefangen vegan ernähren. Mein Partner hat dann gerade mitgemacht. Einfach von sich aus wirklich. Wir leben mittlerweile fast über 10 Jahre vegan und das tut mir gut.
Es wird auch immer wie einfacher.
Ja, oder? Ja. Das ist so, vor 10 Jahren ist es noch ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt ist es relativ einfach und wir essen sehr gut. Und die vegane Lebensweise hat mich dann auf die Tierrechtsgeschichte gebracht. Und ich habe gemerkt, ja, es braucht nicht nur Tierschutz. Also das ist auch ihre paternalistische Geschichte, es braucht eine Tierrechtsbewegung. Und es gibt ja den Spruch, das Übel, die Wurzeln von allem Übel auf dieser Welt ist eigentlich, dass man ein Leben höher wertet als ein anderes.
Also für euch ist ein Hundeleben gleich viel wert wie ein Menschenleben?
Ja, jetzt kommt die berühmte Frage, wenn das Haus brennt, was rettest du zuerst?
Nein, das hätte ich mir jetzt gar nicht überlegt.
Nein, es geht mehr, ich glaube, es ist mehr eine philosophische Geschichte, dass man sagt, oder wenn man das weiterdenkt, dann kommt man darauf, eben, warum ist ein afghanisches Kind weniger oder ein Mädchen weniger wert als ein Mädchen hier in der Schweiz? Mhm. Warum kommt das weniger Chancen über? Warum soll das... oder warum soll ein afrikanisches Kind Hunger haben und wo ist gerade Sudan, ist wieder Hungerkrise. Also warum haben die nicht die gleichen? Also es zieht sich so durch, oder? Also dass ich das Gefühl habe, wir haben Ressourcen auf dieser Welt, um allem gerecht zu werden, allem, auch den Tieren. Und dann ist natürlich, also bei der Fleischgeschichte ist dann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, das ist schon lange nicht mehr Tiere aus der roten Heidi-Welt, oder? Also das ist ja... Also das hat man aber auch zuerst hinterfragen und merken, ja, die Werbung gaukelt uns etwas vor, wo hinter sie und führt sie einfach nicht mehr stimmt.
Ihr habt gesagt, eben, ihr seid mit Tieren aufgewachsen. Was hattet ihr für eine Kindheit gehabt? In Wettigen?
ich hätte jetzt gesagt, einfach normale. Ich bin das jüngste Kind, ich habe noch 2 ältere Brüder und bei uns ist eben Tiere haben eine Rolle gespielt. Also meine Eltern haben schon geritten, wir haben immer Hunde gehabt. Ja, das ist immer auch wichtig gewesen, es war immer eingebettet gewesen. Also unser Hund ist Familienmitglied gewesen, das ist klar gewesen. Und Bildung ist immer sehr wichtig gewesen. Meine Eltern haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Das ist so unsere Kindheit gewesen. Wir haben bescheiden gelebt. Mein Vater war ein Arbeiter gewesen. Darum habe ich natürlich auch immer ein bisschen die SP-Geschichte noch. Meine Mutter war Lehrerin und hat zum Beispiel nicht können arbeiten, weil sie Frau ist. Also es hat genug Lehrer gehabt damals, männliche Lehrer. Und darum hat man gesagt, sie hat jetzt ja Familie, sie braucht keinen Lehrerjob mehr. Sie hat dann dürfen Aushilfe geben, wenn die Lehrer ins Militär haben müssen. Und das sind so prägende Zeiten gewesen. Und meine Mutter ist eigentlich im Grundsatz schon eine sehr feministische Frau gewesen. Sehr eine starke Frau, sehr eine eigenwillige Frau. Und das Geld war immer ein Thema gewesen, dass wir nicht viel Geld hatten. Und gleichzeitig habe ich erst gelernt wertschätzen, was wir aber mitbekommen haben, mit halt Ferien in der Schweiz. Und das Anführen an die Natur. Meine Mutter hat immer sehr viel Wert gelegt. Also sie hat zum Beispiel nie Schnittblumen wollen. Sie hat immer gesagt, ja, die sind ja tot jetzt. Oder? Also sie hat das gar nicht gern gehabt. Also das Anführen an die Natur, das habe ich von ihnen gelernt.
Und wenn man 2 ältere Brüder hat, lernt man sich auch durchsetzen. Also?
Ja, das ist so. Das ist so.
Ein politisches Elternhaus gewesen, oder nicht?
Ist ein politisches Elternhaus gewesen, ja. Aber meine Eltern waren wirklich liberal eigentlich eingestellt gewesen. Meine Eltern sind noch im Krieg aufgewachsen.
Ja.
Und sie sind weder rechts noch links gewesen. Also, es ist so, die gewesen. Sie waren Landesringler gewesen. Das wissen auch viele nicht mehr, was das ist.
Landesring der Unabhängigen.
Genau. Das ist am Dudweiler seine,
genau.
seine Partei gewesen, die dann, ich weiß gar nicht, wann genau eingegangen ist. Ja, genau.
Vor etwa 30 Jahren oder später, weiss ich es auch nicht. Ja, aber halt so eine typische, sage ich jetzt, wie soll ich das sagen, vielleicht eine bildungsbürgerliche Familie, die nicht extrem hatte, aber eben, die viel Wert auf Bildung hat gelegt, oder?
So ja, das sagen. Bildung und meine Mutter, also ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen protestantisch noch auf Bescheidenheit.
Arbeitsethos.
Genau, viel Arbeitsethos, ja. etc.
Also eigentlich, das sieht man jetzt in euch aus, oder? Außer vielleicht die politische Einstellung, die ist deutlich linker.
Die ist deutlich linker,
Tier ist das eine, Wald ist das andere. Ihr seid Mitglied von der IG Bernerwald. Seit letztes Jahr gibt es diese Interessensgemeinschaft. Ihr wollt, dass der Wald also geschützt wird, dass man ihn nicht zu fest holzt. Und auch hier macht ihr euch viel finden. Habt ihr Spass daran, so wirklich die Leute herauszufordern?
Nein, es geht mir nicht um die Leute herauszufordern. Es geht mir eigentlich darum, um aufzuzeigen, dass wir Sorge geben müssen. Also, ich habe eigentlich immer das Neugeborene vor Augen. Und was hinterlassen wir dem für eine Welt? Also, ich bin ja eben 1965er Jahrgang. Ich werde jetzt ganz grosse Katastrophen nicht mehr miterleben. Wir können das vielleicht noch ein bisschen so weiterziehen in meinem Leben. Aber die Neugeborenen, die jetzt auf die Welt kommen, denen hinterlassen wir recht viele Probleme. Und das ist eigentlich meine Motivation für die ganze Geschichte. Dass ich das Gefühl habe, wir müssen wieder lernen, mehr mit der Natur leben. Wir müssen sorgfältig umgehen mit diesen Ressourcen. Auch der Wald. Oder wenn man sagt, der Wald wird stark bewirtschaftet, dann ist das tatsächlich so. Und das ist vor allem so, weil irgendwann mal politisch entschieden worden ist, dass Holzverbrennen gute Energie ist. Und das ist effektiv eben nicht so. Mittlerweile gibt es auch schon wieder die ersten europäischen Länder, die umkehren.
Also, gell, ich glaube, CO2-neutralste sind Atomkraftwerke, oder?
Das war meine erste Demo gegen Kaiser August.
Okay.
Das Thema tun wir nicht noch auf.
Nein, vor allem, weil wir jetzt auch schon am Schluss von dieser Sendung waren. Aber ich finde es schön, Frau Klaus, ihr habt wie so einen Bogen gemacht. Wir haben angefangen mit Neugeborenen und wir sind jetzt am Schluss wieder bei den Neugeborenen gewesen, die ihr vor Augen habt. Ihr habt noch ein letztes Lied mitgebracht. Moby featuring Apollo Jane und Dietrich Haddon. Why does my heart feel so bad? Das ist jetzt ein bisschen pessimistisch. Warum das Lied?
Ja, also der Moby an und für sich ist natürlich ist ein Tierrechtsaktivist, ein sehr engagierter Tierrechtsaktivist. Er hat mal gesagt, er würde, wenn er müsste wählen zwischen Musik und Tierrechten, würde er Tierrecht wählen. Also, und er sei jetzt einfach happy, dürfen beides miteinander kombinieren. Er hat die Version, die ich rausgelesen habe, hat er neu aufgelegt in einer Zeit, wo, also mit der Corona-Pandemie, wo er neu illustrieren lassen hat mit Liliad und sein Hündchen, das vom Mond absteigt und eigentlich wirklich die Tristesse sieht. Also sprich, die überfischten Ozeane, die Massentierhaltung, die Abholzung der Wälder, all die Themen, die mich auch beschäftigen. Und eigentlich müssen wir fast das Video zeigen, weil es ist wirklich... Ja, und er tut dann mit dem Radiergummi alles schön gümmeln. Es ist nicht so negativ, wie es jetzt tönt. Er tut es eigentlich, träumt dann von dieser Welt, wie sie aussieht.
Und ich stelle fest, sogar euer Musikgeschmack hat etwas mit eurem Engagement zu tun.
Ja, eigentlich schon, ja.
Danke für das Gespräch, Susanne Klaus.
Merci euch.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einem Hang für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.